Fest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwe-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 174. Wir sind ausgebrochen aus unserem eigentlich seit diesem Jahr angestammten 2-Wochen-Rhythmus. Und dafür muss einiges passieren im Löwenkosmos, dass wir das tun. Es ist einiges passiert an diesem Osterwochenende. Ich würde fast sagen, da sind einige Eier ins Löwennest gewandert. Und da können wir nicht länger warten, da müssen wir drüber sprechen. Deswegen schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Ostermontag, 21. April 2025, 20.54 Uhr. Und ich begrüße Anja und Alex an diesem Stammtisch. Ich grüße euch.
Servus.
Servus.
Es ist etwas Besonderes passiert und nicht nur eine Sache. Es sind mehrere Dinge passiert tatsächlich. Emotional war es ja letzte Woche schon so ein bisschen. Da sind wir ja auch schon in die Breite gegangen, sage ich mal, mit Yannick Bandowski, der bei uns zu Gast war, mit der Hasan Ismail-Thematik des Anteilsverkaufs, des umgeschwenkten Löwenstimmungsbildes, weil es einfach gut läuft. Wir hätten uns eigentlich gedacht, dass das reicht für 2 Wochen. Nein. Tut's nicht. Fassen wir mal ganz kurz zusammen, warum wir uns melden. Erstmal ist es schön, der Löwe schlägt auch Alemannia Aachen, ist jetzt endgültig gerettet in der dritten Liga, hat weiterhin alle Möglichkeiten. Kurioserweise alle Möglichkeiten. Am Ostersonntag eine sehr, sehr traurige Nachricht. Trainerlegende Werner Lorand ist verstorben. Das alleine hätten wir vielleicht noch nicht als Sondersendungs- oder Ausbrechen aus dem Alltag-Thematik betitelt, wenn es schon nah dran ist, ehrlicherweise. Aber was jetzt hier am Ostermontag passiert ist, die Nachricht, dass Kevin Volland nach 13 Jahren Abstinenz wieder ein Löwe wird, das alles in Summe hat uns dazu bewogen, dass wir, ich glaube, auch so, wie soll ich sagen, einen emotionalen Selbsthilfestammtisch schnell einberufen, weil ich glaube, da müssen wir drüber reden. Es brennt uns auf den Zungen, es brennt uns auf den Seelen. Und dementsprechend, das ist der Hauptgrund oder das ist der einfache Grund, warum wir gesagt haben, nee, das können wir jetzt nicht noch eine Woche hier vor uns herschieben. Das brennt uns wirklich auf der blauen Seele. Wir rollen jetzt mal das Feld so ein bisschen von hinten auf. Wir starten mit dem, was uns heute am Ostermontag um 10:01 Uhr überrollt hat. Kevin Volland kehrt zurück und der Titel der Pressemitteilung war einfach nur einmal Löwe, immer Löwe. Und jetzt würde mich interessieren, Ladies first, Anja, dein erster Gedanke, als du das gelesen hast.
Ich mache gerade Instagram auf, weil ich habe tatsächlich... Mein erstes Ding, was ich gelesen habe, war, schaut mal, wer zurück ist. Und habe mich halt schon so gefreut, ihn in dem Leiberl zu sehen. Und ich finde, eigentlich kann man keine treffendere Pressemitteilungs-Headline raushauen wie einmal Löwe, immer Löwe. Kevin hat immer gesagt, er kommt zurück. Kevin ist einer der wenigen Fußballprofis, die zu seinem Wort stehen, was natürlich auch mit seiner Heimatverbundenheit ins Allgäu zu tun hat und Co. Und er will, dass seine Kids da aufwachsen. Hat ja jetzt, glaube ich, auch sogar ein italienisches Lokal da in Kempten oder so. Also da spielt schon viel zusammen. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich glaube, ich habe mein lustigstes 60er-Interview mit Kevin Volland gemacht. Klammer auf, Daniel Adlung, Yannick Bandowski, seid mir jetzt nicht böse. Klammer zu. Yannick würde eh sagen, es war ganz woanders, aber ist ja auch egal. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr darüber, weil das irgendwie jetzt so einen Hype mitnimmt. Also wir schwimmen jetzt auf einer Welle, Glöckner macht es gut, dann die Verpflichtung da schon von Philipp Meyer, jetzt der Hopschi, der wieder voll im Soll ist und alles läuft gut. Dixon Abiyama, der trifft und jedem Spaß macht. Und dann noch so ein Name wie Kevin Volland. Ich glaube, es macht Mut dann schon für die nächste Saison, in diesem Taumel drin zu bleiben, in dem wir da jetzt halt so ein bisschen drin sind.
Alex, wie geht's dir?
Meine Geschichte hat eine kleine Vorgeschichte, die hat sich am Ostersonntag zugetragen. Wir waren wandern, unter anderem mein Papa und meine Schwester und deren Freund waren dabei. Alle ihres Zeichens Löwenfans. Und der Freund meiner Schwester hat dann gesagt, ja, ich habe vor kurzem einen prominenten Ex-Löwen bei der Post in Ismaning getroffen. Der hat vor mir ein Paket aufgegeben. Ich glaube, da bahnt sich etwas an. Er stellte sich heraus, es war Marius Wolf, der ja in Augsburg spielt, da ist jetzt nach Ismaning nicht so weit. Allerdings hat sich dann ein Gespräch oder eine Träumerei entsponnen, wo ich gesagt habe, naja, also ich würde lieber als Marius Wolf würde ich eigentlich Kevin Volland wieder im Löwentrikot sehen, weil da wird sich schon so ein Kreis schließen. Und ich finde, dass, weil dann mein Papa, glaube ich, gesagt hat, naja, die dritte Liga, da ist das ja nochmal ganz anders, als jetzt irgendwie bei Union Berlin in der Bundesliga zu spielen. Da musst du anders Fußball spielen, ob der das überhaupt kann. Dann habe ich gesagt, der kommt vom Eishockey. Wenn einer dritte Liga kann, dann Kevin Volland körperlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fände es, je mehr ich drüber nachdenke, desto geiler fände ich es, weil du mit einem Transfer eine Euphorie auslösen könntest im Vereinsumfeld, die du mit keinem Sieg dieser Welt auslösen könntest. Und dann liege ich heute früh auf der Couch, habe am Fernsehen die Eilmeldung da, dass der Papst gestorben ist und bin aber dann, der Papst wird es mir nachsehen hoffentlich, schnell zum Handy gewechselt, wo plötzlich die Nachrichten aufgeploppt sind, was macht denn 60 momentan und wie geil ist das denn? Und denkst du nicht so, hä, was ist jetzt los? Und dann mein Papa, ja, da habt ihr gestern hell gesehen. Tatsächlich Kevin Volland zurück bei 60. Ich habe es echt im ersten Moment überhaupt nicht glauben können. Ich war 10 Minuten perplex, würde ich es fast beschreiben. Also wirklich so, bin ich überhaupt schon aufgewacht heute oder was ist denn jetzt los? Also wirklich, ich war hyped, wie der junge Mensch von heute sagt, der ich nicht mehr bin.
Wolltest du dir das Trikot schon vorbestellen, oder?
Ich habe schon geschaut, ja. Und ich war dann, es kam mir dann, glaube ich, 2 Stunden später so ein, ich weiß nicht, ob es ein KI-generiertes Bild war, aber ein Kevin Volland von hinten, der so im Eingang zum Grünwalder Stadion steht, mit einem durchaus schicken Trikot, zumindest von hinten. Ich habe schon überlegt, aha, der erste quasi Sneak Peek auf das neue Handtrikot. Ist auf der
Leak? Hat sich jetzt noch indirekt geleakt, welches Trikot nächste Saison rauskommt?
Wenn es tatsächlich so ausschaut, dann bin ich auf jeden Fall der Erste, der irgendwo zumindest virtuell im Fanshop steht und sich das Trikot kauft.
Also, fangen wir mal
Flo,
ganz kurz
dir?
Der Gedanke. Ja, der erste Gedanke jetzt in Sachen Trikot. Ich glaube, dass dieses KI-generierte Bild, also da sind so viele Detailfehler drin, finde ich jetzt für meinen Geschmack, als dass ich das schon glauben würde mit dem Trikot. Aber klar, er wird die Nummer 31 kriegen. Das heißt, ihr könnt alle da draußen eure alten Volland-Trikots wieder auftragen. Und ein Gedanke vorneweg. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht drüber spekulieren, dass das nächste Trikot, egal wie es ausschauen wird, und das wird gut weggehen. Die Nummer ein, du wirst die Ziffern 3 und 1 oft bestellen müssen. weil ich glaube, dass ich würde sagen 70%, also da muss jetzt noch viel passieren, aber 70% der neuen Löwentrikots werden mit der Nummer 31 über den Ladentisch gehen. Ja. So viel, also da glaube ich, ist das jetzt keine steile These. Mein erster Gedanke heute, ich hatte ein paar Tage frei. Heute war mein erster Arbeitstag, Ostermontag. Und wir waren alle in der Früh in der Planung. Naja, erstmal große Lorand-Seite noch, ne? Und nochmal Nachdreh und Nachruf. Bisschen Bundesliga, dem Löwen ein bisschen sportlich, ne? Was halt ist so los ist. Und um 10.01 Uhr denkst du dir so, okay, du kannst also die Planung schon mal wieder über den Haufen schmeißen. Und vor allem, weil wie gesagt, um 10.01 Uhr kam diese Pressemitteilung. Die Pressekonferenz war schon um 12.45 Uhr angesetzt. Also bisschen mehr als 2,5 Stunden später. Das hat erstmal eine Maschinerie in Gang gesetzt. Deswegen war ich zunächst noch nicht hyped. Das hat aber relativ schnell eingesetzt. Gebe ich offen zu. Und mein erster Gedanke war, Doppelspitze, Hopsch und Volland. Ja, bist du bescheuert. Und ich glaube, da können wir jetzt ganz, ganz tief ins Detail gehen. Vielleicht mal 1, 2 Zahlen nochmal zu Kevin Volland, weil das vielleicht der ein oder andere vielleicht schon vergessen hat. Oder um das Ganze mal einzuordnen. Kevin Volland, der ist in der Saison 2010, 2011, hat man ihn das erste Mal dauerhaft im Profikader gesehen. Er hat sein erstes Profi-Pflichtspiel bestritten im DFB-Pokal am 14. August 2010 beim 2:1-Sieg in Verl. Da durfte er 8 Minuten ran. Verl sieht er dann in diesem Jahr wieder. Oder schließt in der kommenden Saison. Der erste Kreis, der sich schließt. Dann haben wir sein Zweitligadebüt. Das war am 26. September 2010, also ein bisschen mehr als einen Monat später, beim 2:1-Sieg in Augsburg. Da durfte er 4 Minuten ran. Insgesamt hat Kevin Volland in seiner Zeit bei 60 München 60 Pflichtspiele bestritten, 20 Tore geschossen, 15 Vorlagen, also 60 Spiele und 35 Scorerpunkte. Das ist eine Hausnummer für einen damals wirklich sehr jungen Spieler. Er ist jetzt 32. Was ich ganz, ganz faszinierend finde, und das erklärt auch so ein bisschen seine schnelle Entwicklung, er stand in 66 Pflichtspielen der Profis im Kader. Er hat aber 60 Einsätze gemacht. Das heißt, es waren nur deren 6, wo er nicht quasi zum Einsatz gekommen ist, in irgendeiner Form. Und 5 davon waren die ersten 5 Saisonspiele dieser Saison. Das heißt, danach ist er nur noch einmal nicht zum Einsatz gekommen, sondern war immer entweder in der Startelf oder ist eingewechselt worden. Das zeigt einfach dieses Können, das ein Kevin Volland damals schon hatte bei 60 München. Auch die rasante Entwicklung, vielleicht um das auch nochmal kurz einzuordnen. Er kam ja aus der eigenen Jugend, er war ab der U17 bei 60 München und ich habe es ja gerade gesagt, ab dem Sommer 2010 war er dauerhaft bei den Profis. Bereits im Winter 2011, in dieser Winterpause, nach einem halben Jahr, kam die TSG Hoffenheim und hat gesagt, hey, kaufen wir. Danach folgte die sofortige Rückleihe, deswegen haben wir Kevin Volland ja nochmal eine Weile bei 60 auch gesehen. Das heißt, man hat ihn schon verloren gehabt, hat ihn aber dann quasi mit einer Absprache mit der TSG noch ein bisschen behalten können, damit man ihn nachreifen lässt. Im Nachhinein war da alles richtig. Die Ablösesumme damals, die 60 aus Hoffenheim bekommen hat, 700.000 Euro.
Ja, war nicht das erste und das einzige Mal, dass man für einen großen Spieler zu wenig Geld bekommen hat in dieser Zeit.
Nein. Absolut nicht. Wir haben ja sehr, sehr spontan uns entschlossen, diesen Stammtisch hier einzuberufen. Das hat ein Beben ausgelöst. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass deutschlandweit die überregionalen Marken plötzlich über Eastmake und 1860 wieder berichtet haben, teilweise auf den Startseiten mit Push-Nachrichten. Das war ehrlicherweise jetzt bei Kevin Volland ähnlich. 60 schafft es gerade extrem gut, in die Schlagzeilen zu kommen, und zwar tatsächlich mit in der Hinsicht jetzt gut, richtig guten Nachrichten.
In die Schlagzeilen zu kommen.
Ja. Und wir sind gehypt und wir haben von einem Hörer eine Nachricht bekommen, weil uns natürlich auch interessiert hat, kann irgendjemand das in Worte fassen? Und wir haben, wie ich finde, eine sehr interessante Sprachnachricht bekommen mit einer Einschätzung, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Liebe Grüße gehen raus an den Hans, der uns via Instagram eine kleine Nachricht geschickt hat.
Servus, liebe Löwengemeinschaft. Meine ersten Gedanken zum Vorantransfer, neben absoluter Überwältigung, woher das denn jetzt überhaupt kommt und ob das jetzt hier so die Krönung auf den letztlichen sportlichen Erfolgen, die wir jetzt doch hatten, ist, folgte relativ löwentypisch auch ein leicht kritischer Gedanke. Und zwar, was passiert? Ich meine, um nochmal auszuholen, wir haben ja aktuell wirklich eine gut funktionierende Mannschaft und vor allem vorne im Sturm mit Hopsch und Abiyama wirklich zwei echt gute Gesichter, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber doch irgendwie auf dem Platz gut zusammenpassen. Und meine Frage ist, welcher von beiden muss jetzt wohl mit dem Ende für nächste Saison rechnen? Hopsch hatte ja fast schon einen Abgang, könnte man ja sagen. Im Winter ist das ein Zeichen, dass er nächste Saison dann die Löwen schon wieder verlassen wird? Oder ist es ein klares Zeichen, dass Abiyama nicht fest bleibt? Das ist natürlich ganz, ganz viel möglich. Ich muss auch so ehrlich sagen, ich habe Volland nicht mehr allzu im Kopf, dass ich jetzt weiß, ob das ein 1:1 Hopsch, ein 1:1 Abiyama wird es nicht sein, aber wer von beiden eher gehen muss oder ob alle bleiben, ob man Abiyama trotzdem festholt. Was ist eure Einschätzung dazu, wie es mit dem Löwen vorne im Sturm für die nächste Saison weitergeht? Und ja, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich. Ich glaube, das ist ein absolutes Aushängeschild für unseren Verein, für die Liga. Und ja, bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auf eure Einschätzung. Einmal Löwe, immer Löwe.
Es ist schon typisch 60, ne? Es setzt sich sofort so ein bisschen ein Domino-Effekt in Gang und ich kann es nachvollziehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein erster Gedanke war Doppelspitze, Hopsch, Volland. Was für ein Banger für die dritte Liga. Aber natürlich muss man sich den Gedanken jetzt auch stellen. Was hat das für den Kader von 60 München für die kommende Saison für Auswirkungen? Und ich würde mal in die Diskussionsrunde werfen, es kann Signalwirkung für Vertragsgespräche sein. Wie seht ihr das?
Sehe ich durchaus genauso. Es kann natürlich Signal in die eine und in die andere Richtung sein. Ich glaube schon, dass gewisse Spieler sagen, wow, nächstes Jahr mit Kevin Volland zusammenspielen, das ist für mich eher ein Argument zu bleiben als zu gehen. Wenn du natürlich direkt konkurrierst mit ihm, sich gegen den Kevin Volland durchzusetzen, in einem Drittligakader natürlich ist schon eine Bank. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wobei ich schon finde, dass ich habe jetzt Kevin Volland in den letzten Jahren sportlich auch nicht mehr so intensiv verfolgt, ehrlich gesagt. Er war ja nie der klassische Mittelstürmer, oder nicht? Also dieser klassische zentrale Neuner Stoßstürmer, das war er ja nie. Bei 60 kam er eher oft so über rechts außen, glaube ich, oder links außen sogar, rechts außen.
Also hängende Spitze oder auch mal von den Spitze, Seiten, ja.
Also er war nie dieser klassische Zielspieler vorne drin, so wie es jetzt Patrick Hopsch vielleicht ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass da auch Dixon Abiyama, das sind unterschiedliche Spielertypen, deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt das automatisch mit dem Kommen von Volland Abiyama gehen wird Ende des Sommers. Da, also ich glaube eher, dass es eine positive Signalwirkung hat für Spieler, gerade für junge Spieler. Ich meine, du hast viele aus der Jugend, die jetzt auf sich aufmerksam gemacht haben, die werden jetzt nochmal 5% mehr Gas geben, glaube ich, in dem Wissen, dass sie mit einem Ex-Nationalspieler und einer, kann man ihn schon Löwenlegende nennen, Legende Light, würde ich jetzt mal sagen, das Light streichen wir nach 2 Jahren hoffentlich dann, da zusammenspielen zu dürfen. Das ist, ich glaube, dass das eher positiv auf den Kader sich auswirkt als negativ.
Anja, wie siehst du das? Hast du ein Bauchgefühl, was das für Auswirkungen auf den Löwenkader haben wird?
Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist, wie der Alex gesagt hat, dass es ziemlich positiv ist und gut ausfallen kann und dass auch viele junge Spieler auch sagen, boah geil, Kevin Volland in unseren Reihen. Allerdings, ich meine mich zu erinnern, dass er jetzt schon gegen bei Union Berlin auch öfter mal verletzungsgeplagt war oder sonstiges. Kann das sein? Ja. Genau, Knie kommst du nicht immer so gut zurück. Musste jetzt auch mal schauen, all over 30. wie das anschlägt, weiß ich nicht. Also wenn man ein bisschen auch drunter gelesen hat, so die Kommentare und so, da kam schon so ein bisschen was so auch mit vielleicht Defizite da inzwischen, deswegen vielleicht nicht mehr so oft häufig im Kader, muss man halt auch mal abwarten, gell? Also klar, Kevin Volland, lebende Legende des TSVs eigentlich, aber neue Zeitrechnung. So sehr ich mich auch drüber freue.
Ja. Ich hatte dann nach der ersten Euphorie sofort den Gedanken, naja, wann war das letzte Mal der Fall, dass ein Spielertransfer so eine Euphorie ausgelöst hat, und bin sehr schnell auf Stefan Aigner gekommen, 2017 oder 16. So ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, wobei die Umstände natürlich andere waren und ich bin
die
mir sicher,
ich
dass...
Die hatte ich nicht, weißt du, an wen ich gedacht habe? Ich dachte an den Transfer-Coup zu Ivica Ulic.
Ach so, ja, gut, es war ja ein Sommer.
Weil also die von so weit, ja, aber ja, so weit runtergekommen sind, also so. Ja.
Also bei Aigner war es irgendwie, das hatte ich dann irgendwann im Kopf, wo ich gedacht habe, ja, das ist mit Ansage schiefgegangen im Nachhinein gesehen. Wobei bei Volland die Voraussetzungen ganz andere sind. Ich bin mir wirklich sicher, dass es da nie um Geld gegangen ist bei den Verhandlungen. Bei Stefan Aigner wusste man, da ist viel, viel Geld geflossen, damit der zurückkommt. Bei Volland glaube ich, dass da tatsächlich, also dem kaufe ich das hundertprozentig ab, dass er aus tiefstem Herzen zu 60 zurück wollte und diese Option, als sie sich dann tatsächlich ergeben hat, die mit Handkuss genommen hat. Und das nicht, weil er Millionen von Euro bekommt, die wird er nicht bekommen. Deswegen die Skepsis, dass das nach hinten losgehen kann, die habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber er muss natürlich, deswegen hatte ich Stefan Lex gerade auch genannt, natürlich dieses Lex-Syndrom, da muss man sich erstmal frei machen davon, dass man als glühender Löwe dann plötzlich wieder für den eigenen Verein spielt. Da schwingt natürlich auch viel Druck mit. Und Anja, das ist ja gesagt, verletzungsgeplagt in letzter Zeit, bei Union überhaupt nicht durchsetzen können. Da musst du auch in der dritten Liga dir erstmal deinen Stand erarbeiten. Das kommt nicht von selber.
Stand heute war Kevin Volland diese Saison 11-mal im Kader von Union Berlin gestanden, wurde dabei nur 3-mal eingewechselt, kommt insgesamt in der gesamten Saison auf 50 Einsatzminuten. Nach Folgen einer Knie-OP, oftmals ohne Einsatz im Kader oder gar nicht erst im Kader. Also da geht ein Missverständnis zu Ende, das muss man hier auch nochmal sagen. So wie sich das jetzt Montagabend hier bei uns darstellt, was wir so wissen, scheint keine Ablösesumme zu fließen. Ist auch mal so ein wichtiges Thema. Der Vertrag von Kevin Volland in Köpenick lief noch bis 2026. Er hat sich mit dem 1. FC Union Berlin auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das heißt, dieser Vertrag endet. Er ist dadurch ein ablösefreier Spieler. Kleine Pointe an der Geschichte. Der neue Sportchef des 1. FC Union Berlin ist Horst Held. Der kennt sich mit den Löwen aus. Dementsprechend kann man jetzt sagen, okay, da hat man sich gut geeinigt. Er wird jetzt hier nicht für ein Apfel und ein Ei spielen. Aber was Christian Werner natürlich heute auch gesagt hat bei der Pressekonferenz, und nochmal, ich glaube, dass es in keiner dieser Sondierungen wirklich um harte Zahlen gegangen ist. Der Kevin Volland, glaube ich, der lebt gut. Und
er hat
ich
bei Union glaube, auch gut ihm verdient. Wirklich, also was man so gelesen hat, war bei Union einer der Gutverdiener gewesen.
Man muss auch überlegen, Kevin Volland kam zurück nach Deutschland zu Union Berlin, nachdem er, ich glaube, 3 Jahre waren es insgesamt, bei der AS Monaco gespielt hat. Der kam für eine Ablösesumme von 4 Millionen Euro aus Monaco nach 3 Jahren. Also einer mit internationaler Erfahrung. Er war Nationalspieler, er war ja mit Leverkusen und Hoffenheim schon international unterwegs. Das war für den damaligen Champions League-Teilnehmer Union Berlin natürlich auf dem Papier eine Monsterverpflichtung. Es hat halt insgesamt nicht wirklich gut funktioniert. Ein Gedanken noch wegen dem Vergleich zu Stefan Aigner, der kam ja 2-mal zurück. Das vergessen ja viele, oder beziehungsweise ich habe es tatsächlich auch vergessen. Mir ist es heute tatsächlich im Laufe des Tages erst gekommen. Die erste Rückholaktion 2009, die war ja sehr erfolgreich. Ja. Nur, er kam dann 2016 nochmal zurück. Da war dann ein bisschen mehr Wasser die Isar runtergeflossen. Beim zweiten Mal war er halt ein noch größerer Spieler, der zurückgekommen ist. Und das ist dann tatsächlich mit Ansage schiefgegangen. Ich habe auch eine Auflistung eines Internet-Nutzers gefunden, der mal so ein paar Namen gedroppt hat in Richtung, wer kam denn alles zurück und was lief denn vergleichsweise gut. Ich muss sagen, die meisten Rückholaktionen, sagen wir mal, seit 2008, 7, 8, 9, irgendwie so um den Dreh, die liefen jetzt nicht so schlecht. Da war ein Torben Hoffmann dabei, ein Daniel Birovka, ein Benny Laut, ein Sascha Rösler, das lief auch ganz gut. Markus Ziereis, einer der prominentesten in den letzten Jahren noch. Richie Neudecker kam mal zurück, hat auch wunderbar funktioniert. Also da sind schon Sachen dabei. Die Quote ist eher höher als geringer, dass das funktioniert hat. Und ein Kevin Volland jetzt mit seinen 32 Jahren, ich glaube auch, dass er ein Typ Spieler ist, der die dritte Liga durchaus nochmal annehmen kann. Da bin ich tatsächlich von seiner Art, wie er ist ein relativ robuster Spieler, klein, bisschen unangenehm und trotzdem wendig. Das ist für mich, er hat so diese Grundanlage, dass das schon funktionieren kann. Und dennoch bin ich vollkommen bei dir, Alex. Das Lex-Syndrom sollte man nicht außer Augen lassen. Und ich muss auch sagen, man kann jetzt nicht erwarten, dass Kevin Volland jetzt im Alleingang die Löwen jetzt nächste Saison direkt zum Aufstieg ballert. Der muss auch in die Liga reinkommen. Du kannst auch nicht gleich sagen, der soll in den ersten 10 Spielen 10 Tore machen. Ich halte es für möglich. Aber man muss auch trotz aller Euphorie, die ich durchaus auch in mir habe, auch die jetzt perfekt reinpasst, um diesen Schwung aus dieser alten Saison noch mitzunehmen in die neue. Du hast dieses, größer wird es nicht mehr. Aber Piano. Und ich fand auch gut, dass Kevin Volland heute so ein bisschen auf die Bremse nochmal getreten hat, der ja persönlich da war. Union Berlin hat ihn freigestellt eben für diesen heutigen Termin. Man muss schon aufpassen, dass man jetzt nicht komplett durchdreht.
Sehe ich schon auch. Das ist die Gefahr, ja. Ja, absolut. Also die sehe ich auch an der Stelle, ehrlich gesagt. Also die Euphorie ist schon da, muss ich schon sagen. So wenig Begeisterung ich für den Löwen in den letzten 2 Jahren verspüren konnte, so riesig ist sie gerade in den letzten Tagen. Und sie wird riesig sein, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich finde es geil. Und ich, ehrlich gesagt, ich lasse das auch völlig zu bei mir, weil das muss jetzt auch sein, finde ich. Das hat sich, glaube ich, jeder Löwen-Fan verdient, jetzt wieder so diese Aufbruchstimmung zu verspüren, die es lange nicht gab. Und da spreche ich ja nicht nur für mich, glaube ich. Da gibt es viele, die da jetzt zustimmen, nicken, würde ich jetzt mal unterstellen.
Ja.
Und ich es glaub, ist natürlich, man muss da schon sagen, höchsten Respekt auch an Christian Werner, der da, da auch übrigens eine Frage, ich weiß nicht, wo das herkommt mit diesem Christian, Dr. Werner kocht und Chefkoch Dr. Werner und so. Weiß jemand, wo diese Kommentare herkommen? Ich finde es lustig, aber ich den Ursprung habe ich nicht ganz verstanden.
ohne es jetzt zu wissen. Aber Anja ist da vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Ich glaube, das ist irgendwie die neue Jugendsprache. Aus der Jugendgeneration sind wir halt rausgewachsen. Oder Anja, hast du da andere Einblicke?
Dass er kocht.
Ja.
Der Doktor, Chefkoch Dr. Werner. Oder so. Oder dann Doktor, dann diese Chefkochmütze.
Ich weiß nicht, woher das mit Kochen kommt. Keine Ahnung.
Einzige, also
ich
kann's euch nicht sagen. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade spontan kommt. In jungen Jahren habe ich mal tatsächlich ein bisschen Wrestling geguckt. Also wirklich so oberflächlich. Und da gab es ja, oder es gibt The Rock, und dessen Intro-Musik hat immer in der Richtung angefangen. Can you all smell what The Rock is cooking? Oder so ähnlich. Also quasi einen auf dicke Hose machen.
The Dog is cooking vielleicht.
Also das jetzt schickt es uns gerne, vielleicht blamieren wir uns jetzt auch gerade von vorne bis hinten, aber das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt. Aber ja,
kommt es vielleicht von diesem, ich weiß nicht, ich bin auch zu alt für den Schmarrn, ob es ein Meme ist oder sonst was, wo es heißt, let him cook, kann es von dem auch kommen, weil das ist ja quasi damit gleichzusetzen, dass jemand sein Ding durchzieht. Und macht er ja ganz krass.
Ja. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es auch erfahren im Nachgang dieser Folge, bin ich mir relativ sicher.
Ja, und ich freue mich, bitte seid gnädig mit uns, wenn ihr uns jetzt dann aufklärt, bitte. Also es wäre mir sehr, ja, ganz genau. Kleiner Funfact an der Geschichte. Kevin Vollands höchster Marktwert ever lag bei 35 Millionen Euro. Mittlerweile ist er noch bei 1,8. Das ist vollkommen normal, dass irgendwie der dann runterfällt. Was jetzt interessant ist, ich war jetzt mal so neugierig und habe mal geguckt, wo würde sich denn Kevin Volland momentan einreihen bei den wertvollsten Spielern laut Transfermarkt.de in der dritten Liga. Er wäre Stand heute auf Position 4. Nach Henry Chase von VfB Stuttgart 2, der kostet 4 Millionen angeblich. Justin Diehl von VfB Stuttgart 2, 3,5 Millionen. Kiel Wettjen von Borussia Dortmund 2, kostet 2 Millionen. Und dann käme Kevin Volland. Aber er wäre halt auch der erste Spieler, der nicht bei einer zweiten Mannschaft unter Vertrag steht.
Und ich glaube schon, ich habe jetzt die Historie der dritten Liga nicht komplett im Kopf, aber ich glaube schon, dass es der erste Spieler dieser Klasse ist, der diesen Schritt zurück in die dritte Liga macht. Es gibt ja viele Spieler, die in der dritten Liga so ein Sprungbrett hatten, die Dennis Undavs dieser Welt, die halt in der dritten Liga groß geworden sind, aber die Spieler, die schon groß waren und dann in die dritte Liga zurückgingen, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt in dieser Kategorie keiner ein, der diesen Schritt gegangen ist. Also was Hansa in der Sprachnachricht auch gesagt hat, das hat schon auch Strahlkraft für die ganze Liga, so ein Transfer.
Absolut. Kann man unterstreichen. Und jetzt vielleicht nochmal, um den Twist nochmal zurückzumachen, was hat das für Auswirkungen auf den Kader? Wir haben ja schon gesagt, das kann das ein oder andere Vertragsgespräch sehr positiv beeinflussen. Es laufen ja prominente Verträge noch aus. Julian Gutter haben wir zuletzt angesprochen, wo wir gesagt haben, da könnte die Tendenz doch jetzt relativ positiv sein. Glaube ich weiterhin. Ein Marco Hiller hat noch nicht verlängert. Das, glaube ich, könnte auch nochmal interessant werden. Also für so einen Herzblutlöwen. Ein Tim Kloss läuft offiziell, Stand heute, noch der Vertrag aus. Also ich glaube schon, dass da einiges geht. Ich glaube übrigens auch nicht, dass ein Patrick Hopsch die Löwen verlässt. Glaube ich nicht. Und bei Dixon Abiyama kommt so ein bisschen drauf an, was Kaiserslautern macht. Steigen die auf, steigen sie nicht auf? Wie planen sie? Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit einer Vertragsauflösung? Gibt es einen Gentleman's Agreement? Der ist ja nur ausgeliehen aus der Pfalz. Aber auch da würde ich behaupten, mein Bauchgefühl würde sagen, Christian Werner schaut, dass er auch ihn hält, weil wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, es sind drei unterschiedliche Spielertypen. Und auch Kevin Volland ist ja nicht nur, wie wir vorhin gesagt haben, ein Neuner. Nein, der ist auch so einen hängenden Neuner oder ein Halbrechtsaußen. Und eine gewisse
Variabilität. Und wenn du Jogi Löw fragen würdest, dann der würde er sagen, der kann auch sehr gut Außenverteidiger spielen. Da gab's doch mal was, oder? Der schlechteste Außenverteidiger Deutschlands. Nee, ist jetzt ein bisschen ketzerisch. Aber das war tatsächlich, das ist mir auch dann, als ich ein bisschen so drüber nachgedacht habe, wo ich Kevin Volland sportlich so wirklich auch das letzte Mal im Fokus hatte, da kam mir sehr schnell diese EM 2021 in den Sinn.
Absolut. Es gibt auf alle Fälle eine neue Variabilität und es gibt auch noch eine Partei, würde ich jetzt mal behaupten, die die Hände reibt und die heißt Magenta Sport. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere mehr jetzt nochmal gucken möchte. was da in der dritten Liga los ist. Sollte der 60 nicht da irgendwie nach vorne gespült werden, weil es die Tabelle rechnerisch noch hergibt. Haha.
Und vielleicht gibt es ja bald einen neuen Löwen-Podcast mit zwei Spielern, nämlich Volland und Vollert. Vollert und Volland. Voll auf die 12. Oder so. Das wäre doch ein geiler Podcast.
Zwei V ergeben doch das Winning We.
Ja, jetzt geht's los. Ah, ich sehe schon. Tantiemen für die Idee bitte an uns.
Ja, und ich kann super gute Fotos machen für Stack. Also so, wisst ihr schon.
Wir können auch technisch Support geben, wie das so funktioniert.
Sie können einfach auch um zwei Wochen wechseln, das mit uns
machen. Stimmt. Gastauftritte, ja.
Oder wir teilen uns den Account, können wir auch machen. Wir sind da ja flexibel, wir sind ja nicht so. Wie gesagt, hat ganz große Wellen geschlagen. Wir müssen aufpassen, wir lassen die Euphorie zu, aber so ganz das Hirn ausschalten sollte der Löwenkosmos nicht. Ein Sascha Mölders hat schon von Weltklasse geschrieben in den sozialen Medien. Also
Auch das ja interessant, was da und so, also wer da so kommentiert hat unter diesem Beitrag, da tummeln sich dann plötzlich ein Robin Gosens und Christian Günther und wie sie alle heißen, also wirkliche deutsche Fußballgrößen, die plötzlich wahrnehmen, was 60 da auf dem Transfermarkt so macht. Natürlich aus persönlicher Verbundenheit zu Kevin Volland, aber es wird 60 und der Marke 60 natürlich einen großen Schub verleihen, das muss man klar sagen.
Vielleicht müssen wir um diesen Termin heute, Ostermontag, gibt es ja durchaus auch die Diskussion, wo kam das her so plötzlich? Union Berlin, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, musste ja Kevin Volland, Union ist ja noch sein Arbeitgeber, hat ihn jetzt quasi freigestellt, um diesen Termin in München wahrzunehmen. Auch um Social Media, das vermarktest du ja. Diese Pressekonferenz ist mit 60 abgestimmt. Keiner konnte ahnen, dass am Ostersonntag Werner Lorand verstirbt. Ein sehr schwieriger Umstand. Man hat es natürlich auch genutzt, um den Hauptsponsor nochmal gut zu präsentieren. Die Pressekonferenz war heute in der Zentrale von der Bayerischen in Perlach. Martin Gräfer saß mit als Gastgeber auf dem Podium. Ich würde jetzt nicht von der Hand weisen oder jetzt komplett das als wirres Gespinst hinstellen, dass nicht vielleicht auch die Bayerische da schon auch ein bisschen zumindest die Finger mit im Spiel hat, eine gewisse finanzielle Sicherheit trotzdem gegeben hat. Das Nachwuchsleistungszentrum trägt den Namen die Bayerische. Das ist ein guter Moment eben auch hier, um den Schluss zu machen auf das Nachwuchsleistungszentrum, wo man ja Namenssponsor ist, wo man stolz drauf ist. Das ist schon weise auch gewählt gewesen. Wie gesagt, nur mal so als Denkanstoß. Vielleicht wird in den nächsten Tagen ja noch ein bisschen was bekannt werden. Wie gesagt, es geht schon um ein paar Euro 50, aber ich glaube wirklich, dass man sich da auf einem Niveau geeinigt hat, wo man in der dritten Liga auch relativ normal, vielleicht im gehobenen Niveau, aber so, dass man es vertreten kann und dass man stellen kann, dass das so durchaus geregelt worden ist.
Und vielleicht auch mit langfristiger Perspektive schon. Weil er hat jetzt 2 Jahre Vertrag, aber wer weiß, was danach kommt. Dann ist Kevin Volland 34, schon noch ein Alter, wo man noch 2 Jahre dranhängen könnte. Aber vielleicht ist 60 mittlerweile auch so klug, man kann es nur hoffen, einen Kevin Volland, der sich dann auch in der Region ja wieder ansiedelt, dauerhaft die Kinder, wie wir sagt, die Kinder da zur Schule schickt und so weiter. Also der ist ja wirklich verwurzelt da, so einen auch über die Karriere hinaus an den Verein zu binden. Und da gibt's gibt's viele Positionen, die er bekleiden könnte. Und das jetzt frühzeitig klar zu machen, wäre sehr wichtig. Und ich hoffe, dass da dran gedacht wurde. Aber ich bin mir sogar relativ sicher, dass es da Gespräche gegeben hat.
Vielleicht ein Seitenblick noch. Es gibt ja seit einiger Zeit auch Gerüchte um Kilian Jakob, 27 Jahre alt, linker Schienenspieler, momentan noch beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. Dessen Abschied aus dem Erzgebirge steht ja schon fest. Da halten sich ja auch nachhaltig die Gerüchte, dass das zurück an die Grünwalder Straße gehen könnte. Wäre in diesem Zuge natürlich auch ein weiterer Aspekt, wo man sagen kann, wäre auch nicht unspannend. Fakt ist, wir haben den Hype. Er hat alle erfasst. Es passt wunderbar in den sportlichen Aufschwung, den 60 momentan hat. 60 steht jetzt so gut da in dieser Saison wie noch nie, höher als Platz 7, wie jetzt war 60 noch nicht. Und plötzlich ist der DFB-Pokalplatz noch 5 Punkte weg bei noch 12 zu vergebenen Zählern. eigentlich tut's fast ein bisschen gut, weil plötzlich bekommt, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, diese Saison nochmal einen Turn, einen Schwung, wo wir allesamt nicht damit gerechnet haben. Anja, kommst du noch irgendwie damit klar mit dem, was da jetzt gerade im Löwenkosmos passiert?
Also davor wollte ich ja, vor 2 Wochen wollte ich ja quasi wieder alles hinschmeißen. Deswegen finde ich dieses Wochenende schon sehr, sehr verrückt, grundsätzlich, also das Gesamtpaket. Ja.
Ich sehe schon, dir arbeitet es noch.
Ja, es killt mich ein bisschen.
Ich finde es krass, wenn du jemanden, also angenommen, ein Löwenfan ist vor 3 Wochen ins Koma gefallen, wacht jetzt wieder auf und dem wird gesagt, die Löwen spielen jetzt Platz 4.
Also sorry, wir haben auch am Viktualienmarkt, habe ich mit einem Spätzl geredet, der ist Dortmund-Fan. Und dann sage ich so, 60 führt und die anderen, wir haben nur noch, weiß ich nicht, 5 Punkte auf Platz 3. Was war es da kurzzeitig, wo wir 1-0 geführt haben und die anderen ja noch nicht.
Ja.
Also, hey, ihr wart doch letzte Woche noch im Abstiegskampf. So, frag mich nicht, wir haben genug Punkte nach hinten, aber nach vorne ist alles möglich.
Ja.
Das ist doch, also deswegen ist die Liga ja auch extrem geil.
Ja.
Weil da so viel geht. Aber das killt dich natürlich nervlich, gell? Das geht ja von Himmel hoch jauchzend, ins zu Tode betrübt. Und jetzt hat, lass nicht so eine Siegesserie fahren, dann kriegst du nämlich irgendwie einen Herzschock wieder jede Woche. Mhm. Also dann ist es wieder wie, oh geil, ich gehe in Kastaniengarten oder in Giesinger und kübe mir jetzt 8 Halbe rein, weil 60 hat gerade 3-0 gegen was weiß ich gewonnen. Und in der nächsten Woche sagst du, ich gehe jetzt in Kastaniengarten oder in Giesinger, weil 60 hat gerade 0-5 verloren und hau mir 8 Halbe rein, dass ich es vergesse.
Ja.
Also der Ertrag am Ende des Tages bleibt immer der gleiche.
Kommt das Gleiche raus. Nur die Punkte
ausbeutet. Wenn du dir da reinspielst, aber die Punkte ausbeutet.
Ja, ist schon richtig. In diesem Sinne auch nochmal kurz der Blick auf die restlichen 4 Saisonspiele von 60 München, falls es jemand vergessen hat. Kommender Freitag, 25. April in Rostock, dann kommt Essen nach Giesing, dann geht's nach Verl, schon wieder Verl. Und am letzten Spieltag kommt Erzgebirge Aue nach München, Giesing. Kilian Jakob bleibt vielleicht gleich da, wir werden sehen. Es sind halt auch fast nur noch direkte Kontrahenten, ne? Um die theoretisch da oben noch so ein bisschen eingreifen können. Das macht das Ganze ja noch spannender.
Achso, na ja, gut, aber Essen und Aue, sind die so, na ja, gut, ja, es ist alles zusammengerückt, das stimmt schon. Aber ich würde jetzt, wenn ich das Restprogramm so anschaue, dann würde ich schon sagen, also die kannst du schon alle schlagen, ohne jetzt übermütig zu werden.
Momentan kann 60 jeden schlagen.
Die Praxis wird uns das Gegenteil beweisen, möglicherweise, aber grundsätzlich, und das ist ja jetzt das Gute. Super, du hast eine wirklich bekackte Saison hinter dir und kannst jetzt so positiv in die letzten Wochen gehen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du die letzten 4 Spiele verlierst und 13. wirst. Keine Ahnung. Mein Gott, dann ist es so. Das Beste, was dir passieren kann, du gewinnst am. Ich spreche es nicht aus. Aber du kannst jetzt in jedes Spiel reingehen und sagen, naja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wenn wir es gewinnen, dann müssen die anderen auch erstmal gewinnen. Ich habe es jetzt umschifft.
Ja, aber ich finde, ja, du hast es extrem gut umschifft. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe da großen Respekt davor. Kevin Volland ist wieder da. 60 ist gefühlt noch voll im Geschäft. Eine Legende kehrt zurück. Und jetzt müssen wir leider die kleine Überleitung machen. Eine Legende hat uns verlassen. Wir reden natürlich von Werner Lorand. Dieses Thema wollen wir jetzt heute nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist eine traurige Nachricht. Ich glaube, ich habe mir was rausgeschrieben. Das erste Mal, dass man etwas davon gehört hat, dass da was passiert ist, war Ostersonntag gegen 13.51 Uhr. Da hat ein Fan, wo ich danach herausgefunden habe, das ist einer, der auch bei den Unternehmern für 60 aktiv ist, der wohl da auch regelmäßig Kontakt hatte, hat gepostet um 13.51 Uhr am Ostersonntag in einer Gruppe, dass Werner Lorand verstorben sei. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man irgendwas irgendwo liest. Das ist auch kein Affront dem Urheber gegenüber, aber da muss man wirklich mit Bedacht rangehen. Es hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass es gestimmt hat. Werner Lorand ist also nicht mehr unter uns. Eine traurige Nachricht. Ich glaube, man kann sagen, wenn du die drei prominentesten und erfolgreichsten Mitarbeiter von 60 benennen müsstest, es wird immer Werner Lorand sein, vor allem in unserer Generation. Hm. Er war vom 1. Juli 1992 bis zum 18. Oktober 2001 Löwentrainer. Unter seiner Regie hat 60 den Doppelaufstieg hingelegt, den Durchmarsch von Liga 3 in die erste Liga als erste deutsche Mannschaft überhaupt. 60 hat unter ihm Europapokal gespielt, UI Cup, UEFA Cup, Champions League Qualifikation. Wir wissen, die legendäre Saison 99-2000 mit den beiden Derby-Siegen. Insgesamt 363 Pflichtspiele als Löwentrainer, 146 Siege, 93 Remis, 124 Niederlagen, 584 zu 528 Tore hat es unter seiner Regie gegeben. 60 hat einen großen, ja, wie soll ich sagen, einen großen Mann seiner Vereinsgeschichte verloren. Eine traurige Nachricht. Ja. Was kam euch so in den Gedanken, liebe Anja? Fangen wir vielleicht mal mit dir an. Werner Lorand, welche Erinnerungen hast du, vielleicht auch persönlicher Natur?
Für mich ist tatsächlich der größte Trainer eigentlich in der Löwengeschichte gegangen. Weil das hat noch nie jemand geschafft, dieses Bayernliga-Bundesliga-Ding und uns da international reinzuführen. Und ich fand schon, Werner Beinhardt war schon immer eine geile Sache, gell? Also, ich liebe die Sprüche, die Spieler sollen ins Maul halten und rennen.
Der Star der Mannschaft bin ich.
Ja, der Star der Mannschaft. Wenn sie das Handy zücken, können sie aussteigen aus dem Bus und sich ein Taxi rufen. Also, oder ich wechsle erst aus, wenn ja. Das Bein. Also, oh Gott, wirklich, also, und da muss man ja auch dazu sagen, die Journalisten wussten ja, dass der Werner so ein bisschen cholerisch veranlagt war bei guten Fragen, die da reingekommen sind. Ich glaube, man hat schon auch oft versucht, ihn hochzuschießen, weil die Antworten einfach phänomenal waren. Aber ich erinnere mich am liebsten an die Saison, wo wir gegen Kiel in die Relegation gekommen sind, weil da habe ich damals eine Reihe für München TV gemacht. Der Löwe ist unbesteigbar, der Mythos 60 stirbt nie. So auf die Art war mein Arbeitstitel, weil man wusste ja gar nicht mehr, was man fußballerisch zu dieser Thematik sagen sollte. Also habe ich mir gedacht, ich suche mir ein paar so Löwenlegenden. Carsten Wettberg, Alfred Kohlhäufel, Fredi Heiß, Bernhard Winkler und natürlich auch Werner Lorand. Und bin dann nach Waging am See gefahren und habe da dieses Interview mit ihm gemacht. Ich glaube, ich war da fast den ganzen Vormittag. Und eigentlich sieht es in, also ich habe mich bestens mit ihm verstanden, gell? Weil jemand, der 60 was Gutes will, da war der Werner immer super offen und super nett. Aber wenn der mit dir... Also diese Bilder, gell, ich habe sie mir gestern auch wieder so angeschaut. Das schaut einfach durchgängig aus. Danach aus, als würde er mich zusammenscheißen, gell? Wenn der, das sah einfach komplett so aus, dass der mich die ganze Zeit quasi zusammenscheißt über 60. Und aber man hat es doch immer so gespürt, egal wie er quasi, auch wenn er so geschimpft hat über 60. Aber man schimpft doch nur, wenn es einem am Herzen lag.
Ja.
Oder liegt. Und das ist ja genau auch das Problem, was man oft hat, weil man da nicht mehr aus seiner Haut rauskommt, weil man ja nur das Beste dafür will. Und genauso jemand war er. Und ich finde es super schade, dass er diesen großen Abschied von 60 nie bekommen hat, den er sich eigentlich immer gewünscht hat. Das finde ich schon irgendwie so sehr schade, so jetzt alles im Nachgang betrachtet. Und ja, dass er gebrechlicher geworden ist, das hat man gesehen. Das bringt das Alter mit sich. Aber bei 76 Jahren stellt's mir die Hähnehaut gescheit auf, gell? Weil 76 Jahre, wenn man so in den eigenen familiären Kreis schaut und alles Mögliche, 76 ist für mich persönlich, finde ich, kein Alter so richtig inzwischen mehr. Und nicht mit jemandem, wo du so aufgewachsen bist.
Hm.
Ja.
Weil der wird für dich halt nie älter.
Ja.
Ja, stimmt schon. Ich habe ihn ja auch damals als, wie war ich da, 8-Jähriger, 6-, 7-, 8-Jähriger, so bewusst das erste Mal wahrgenommen, Werner Lorand, und für mich war er damals schon ein älterer Herr, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen.
Ja, immer schon so grau, meliert und weißhaarig war.
Aber er ist sich halt auch das gehört dazu, immer treu geblieben. Rein was die Frisur angeht, aber auch was den Typ angeht. Wie du sagst, ich glaube, dass er das Herz absolut am rechten Fleck hatte, aber das halt nie so nach außen getragen hat. Oder auf seine Art nach außen getragen hat. Also er war immer ein sympathischer Grantler, so würde ich ihn beschreiben. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, leider, aber so hat er auf mich gewirkt. Flo, auf dich.
Hast du ihn mal getroffen? Ähnlich, ja. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte arbeitsmäßig nie Kontakt zu ihm. Ich habe aber tatsächlich ein, zwei Erinnerungen tatsächlich, die ganz nah mit Werner Lorand direkt oder indirekt zu tun haben. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, ich bin ja Jahrgang 86. Ab wann hast du dich bewusst für die Löwen interessiert? Es war so die Zeit des Durchmarsches, 93, 94, wo man das langsam aber sicher bewusst wahrgenommen hat, was Fußball ist, was in München los ist. Und da war Werner Lorand ja schon der Mann an der Linie. Und für mich war dann relativ schnell klar, das ist der Löwentrainer, der schaut aus wie ein Löwe. Da ist die Mannschaft, da steht Löwenbräu auf dem Trikot drauf. Das war für mich so Gesetz. Das war für mich ein Gesetz. Ich war dann auch regelmäßig, bin ich dann mit dem Radl an die Grünwalder Straße gefahren, habe die Trainings angeguckt und das war schon eine Erscheinung. Und auch finde ich, was mir damals schon so ein bisschen in jüngeren Jahren aufgefallen ist, auf dem Platz war er ein harter Hund, aber wenn dann irgendwie Fans zu ihm gekommen sind, vor allem junge Fans, das war wieder nette Onkel. Da war es überhaupt kein Thema. Der kriegt ein Autogramm. Auch bei mir. Ich weiß auch von der kleine Bruder von einer guten Freundin von mir, der war ganz schüchtern. Er hat auch so ein bisschen, ja, nicht gestottert, aber na, so noch so ein bisschen so, ja, und dann haben wir ihm gesagt, da ist der Trainer, hol dir mal ein Autogramm. Dann ist er hin und war total schüchtern und hat wirklich einige Zeit gebraucht, bis er so gesagt hat, kann ich ein Autogramm haben? Und wenn er dran stand, einfach da grinsend, hat ihm das so langsam sagen lassen und gesagt, ja, freilich, wie heißt du? Und dann da das Trikot drauf, ah, Löwenfan, super, und das Eis war gebrochen. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Die zweite ist die Entlassung 2001. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, aber jetzt nicht emotional, sondern weil ich 60 ja nicht anders kannte als mit Werner Lorand. Das war für mich so ein Wendepunkt, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Damals frisch mein erster eigener Internetanschluss 2001. Und eine der ersten Seiten, die ich angesteuert habe, war tsv1860.de. Und das erste, was ich lese, Werner Lorand freigestellt. War auch etwas seltsam tatsächlich.
Das ist quasi wie jetzt England ist mit männlichem König.
Ja,
für uns.
Ja, kann man ehrlicherweise schon fast so ein bisschen, bisschen so sehen. Und meine persönlichste Erinnerung tatsächlich ist meine Hochzeit. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum. Meine damaligen Kollegen, der eine oder andere weiß es ja vielleicht, ich habe mal ein Buch geschrieben über den EHC Red Bull München, die 111 Gründe, den EHC Red Bull München zu lieben, ist ja so eine Serie. Und die haben damals für unsere Hochzeit oder für meine Hochzeit ein Video gemacht, 111 Personen, die mir und meiner Frau zur Hochzeit gratulieren. Total süß. Da war von bis alles dabei. Und die Pointe am Schluss war, ich weiß nicht mehr, wer das organisiert hat. Aber da war eine Grußbotschaft von Werner Lorand drauf. Aus Waging am See. Der uns nicht kannte, aber sich die Zeit genommen hat und gesagt hat, hey, da schicke ich einen Gruß rüber. Das bleibt mir hängen, ist mir tatsächlich nach dieser Todesmeldung auch mitunter als erstes hängen geblieben oder in Erinnerung geschossen. Und ich habe ehrlicherweise diesen Clip heute mir mal in der freien Minute mal kurz angeguckt, einfach fürs Gefühl.
Ja.
Ich meine auch, ich habe ihn noch mal gesehen, wo er im Olympiastadion, weil er doch der Trainer von den Löwen Allstars da. Ja, genau. Stimmt. Da habe ich ihn noch mit Thomas Müller und Co. gesehen, ja. Das war auch wieder cool.
Ich muss mal kurz nachgucken, wann das Spiel war. Ich krieg's nämlich nicht mehr zusammen. Wenn das hier stimmt, was ich auf die schnell gefunden habe, dann war es 23. Oktober 22.
22. Ja.
Also vor knapp 2,5 Jahren. Und ehrlicherweise, damals sah er auch schon nicht mehr so gesund aus, wenn man ehrlich ist. Nee,
er war halt schon sehr schmal. So.
Ja. Und trotzdem, den Löwen mit Stolz auf der Brust getragen, ist schade.
Ich finde auch, manche Sachen sollte man sich heute noch zu Herzen nehmen. Wenn sie Samstag nicht genug im Spiel rennen, dann können sie Sonntag auch noch laufen und solche Sachen.
An den Isar-Augen.
Ich finde solche Sachen, also tut mir leid, ich bin ja auch eher der härtere Hund, aber ich finde solche Sachen stimmen doch irgendwie, oder?
Ja, und ich glaube, Alex, du hast es vorhin gesagt, er hat sich nie verbiegen lassen, er war, wie er ist. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht, jeder wusste, an, was er ist. Mhm. Und wenn man jetzt das ganz große Rad spinnen möchte, ich glaube, er war einer, das ist zumindest mein Eindruck, der wusste, wo 60 herkommt und was 60 ist. Und der Knacks zwischen ihm und Karl-Heinz Wildmoser, wenn ich das noch richtig im Kopf habe von damals, lief ja dann auch, wo es darum ging, in welche Richtung geht 60? Geht 60 seinen eigenen Weg oder versucht man sich quasi weiterzuentwickeln nach ganz oben? Stichwort Olympiastadion und dann auch Bau Allianz Arena und so weiter. Da war er, glaube ich, einer der Internen, die gesagt haben, 60 ist 60. Und das hat, glaube ich, dann auch effektiv zur Trennung geführt, die ja von Karl-Heinz Wildmoser, seinem langen kogenialen Partner des Löwenaufstiegs, wo es dann zum Riss gekommen ist. Aber das, glaube ich, wäre jetzt zu tief, wenn wir da jetzt noch nachbohren. Darum soll es nicht gehen. Der Löwenkosmos traut um Werner Lorand, der hat seinen Platz in den Annalen dieses wunderbaren Vereins zu Recht. Eine traurige Nachricht an diesem emotionsvoll aufgeladenen Osterwochenende. Derzeit muss man ja dem Löwenkosmos alles zutrauen, was da noch kommt. Ich würde momentan nichts ausschließen. Ich bin so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung. Wie geht's euch?
Sportlich oder was da drumherum passiert?
Generell. Wenn jetzt letzte Woche Hasan Ismail gesagt hat, er will seine Anteile verkaufen, dann stirbt Werner Lorand, dann kommt Kevin Volland zurück. Was soll denn jetzt noch kommen?
Kann nicht mehr viel kommen, würde ich fast sagen, als Steigerung. Also vielleicht 3 Punkte am Freitag in Rostock.
Oh ja, weil 60 wird ja vorlegen.
Eben.
Da müssen erstmal alle anderen nachziehen.
Die anderen müssen auch erstmal gewinnen.
Ich glaube, ich mache so, wie ich es jetzt die letzten 2-3 Wochen gemacht habe, seitdem wir eigentlich quasi schon dem Abstieg nahe waren. Wir waren ja quasi schon mit einem Bein unten. Da habe ich mich zurückgelehnt und habe einfach zugeschaut. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach wieder, weil wenn ich nicht sitze, haut es mich eh um, was bei 60 passiert.
Ja. Heißt nicht sonst immer Sitzplätze raus?
Gibt ja gut einen Sitzplatz.
Ja, wir werden alle älter, Anja, das ist vollkommen normal.
Ich glaube, ich könnte es aber im Stehbereich auch schon nochmal auf mich nehmen. Im Notfall kann man sich da ja auch auf die Staffeln setzen.
Das probieren wir doch am 3. Mai aus, oder? Würde ich sagen.
Ja.
So. Wir wollten eigentlich heute einen kurzen Sonderstammtisch aufnehmen. Man merkt, wenn es einen emotional richtig toucht, dann ist es nicht getan mit ein paar Minuten. Dementsprechend ist mein Zettel jetzt auch nicht weiter gefüllt. Ich glaube, wir haben alles Wichtige, Emotionale heute in diesem kleinen Sonderstammtisch rausgelassen. Das hat gut getan, darüber zu reden, meine Guten. So ehrlich muss ich sein.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht hat es dem einen oder anderen auch gut getan, hier zuzuhören bei dieser Stammtisch-Episode mit der Nummer 174, die eigentlich heute irgendwas mit einer 3 und einer 1 hätte haben müssen, ob des Anlasses. Dann verweisen wir an dieser Stelle an Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst da gerne ein Like, verpasst ihr nicht, wenn wir mal wieder aus der Reihe tanzen, aus unserem 2-Wochen-Rhythmus. Abonniert diesen Podcast gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Abonniert ihn auf YouTube, wenn ihr uns auch zugucken wollt beim Schwatzen und empfehlt uns vor allem weiter und ein paar Bewertungen, hohe Sternebewertungen mit ein paar bisschen Text, würde uns natürlich sehr freuen. Ansonsten Infos, Ideen, Anregungen etc. pp. An giesinger-bergfest@gmx.de. Liebe Anja, lieber Alex, ich bedanke mich ganz herzlich für diese spontane, emotionale Diskussions- und Philosophierungsrunde. Danke euch.
Danke, Flo.
Gerne, gerne.
Und dann harren wir der Dinge, was noch passiert in diesen bewegten Löwenzeiten und besprechen es spätestens in 2 Wochen dann, wenn es wieder hier am Bergfest-Stammtisch zur Sache geht. Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt vor allem jetzt optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.